Drombusch-Akten, Folge 15, die Herausforderung.
Ermutigt von Siggis Idee entschließen sich Vera und Marion dazu, eine Gaststätte in der alten Mühle zu eröffnen. Dass Ludwig schon einmal unerfreundliche Bekanntschaft mit dem für dieses Unterfangen notwendigen Finanzier Herr Berning machte, trübt die gute Laune nach dem erfolgreichen Eröffnungstag. Während Tommy im Beisein von Margarete sein Talent im Geigenspiel beweisen darf, zanken sich Chris und Tina um ihre Zukunft und Peter bangt um die rechtlichen Konsequenzen seiner begangenen Straftat.
Und damit herzlich willkommen. Heute wieder mit dabei sind Kai.
Hallo.
Hilke.
Hallo.
Renke.
Hi.
Evita. Und ich, Daniel. Und auch mit dabei ist Tommy Drombusch, der jüngste Drombusch, mit dem wir vielleicht einfach mal direkt einsteigen.
Genau, das haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht, weil er nicht so viel beizutragen hatte in seiner Familie in der aktuellen Situation. Man erfährt immer mal so ein bisschen, der hatte irgendwie gerade so ein musikalisches Interesse, aber so viel wird über ihn eigentlich nicht erzählt. Wir wissen jetzt allerdings von ihm, dass er durchaus Talent hat. Ne? Er bildet sich das nicht nur ein, sondern er kann wirklich Talent beweisen.
Meint die das so, die Frau im, die Prüfungskommission zur Aufnahme zur Geigen Lernuniversität, zweitem Schulweg? Meint die das wirklich so oder ist sie nur nett?
Nee, ich denke, die meint das schon so. Das ist die Dame von der Akademie für Tonkunst und die sieht in ihm Talent, wobei auch gesagt wird, dass er sich wohl einiges falsch beigebracht hat, weil er das irgendwie mehr so autodidaktisch oder irgendwie grob gezeigt bekommen hat, sein Geigenspiel. Und das, was er kann, macht er gut, aber er hat viele falsche Griffe mit ihm
vorgebracht. Die Fingerhaltung ist
die falsch. Fingerhaltung ist total zum Kotzen.
Mich hat es auch nicht so genau verstanden, was das jetzt für eine merkwürdige Zusammenstellung ist in dieser Akademie oder Schule, ne? Weil es war ja kein Internat, ne? Es ist ja wirklich eine Musikschule, meine ich, kein richtiges Internat, weil ihm wird ja gesagt, dass er die richtige Schule schon fertig machen soll, ne? Und er ist ja plötzlich wieder motiviert endlich, genau, sich schulisch jetzt mehr zu beweisen, was ja in den bisherigen Folgen ihm nicht so richtig gelang.
Aber mich hat es auch verwirrt tatsächlich, weil ich fand, das sah so ein bisschen aus nach Kreismusikschule, ne? Wo man halt irgendwie mal hingeht und dann ein bisschen was lernt zum Düdeln. Aber irgendwie scheint das mehr zu sein. Wird nicht so richtig aufgelöst. Hat das mal jemand gegoogelt von euch?
Nein.
Die Musikschule?
Tonakademie?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe das so verstanden, dass es ein nachschulischer Lehrgang oder eine nachschulische Akademie ist, wofür er die mittlere Reife braucht. Und dann kann er dorthin gehen und eben seine Musik weiter ausbauen und dann eben zum professionellen Musiker irgendwie ausgebildet werden. So habe ich das verstanden.
Also so eine Art Vorbereitung auf ein Musikstudium.
Oder schon so eine Art Musikausbildung.
Das kam ja relativ plötzlich. Also es wurde ein bisschen geforeshadowed, dass er gerne klassische Musik hört. Aber ich dachte mir dann auch, okay, dass er jetzt plötzlich wirklich so gut Geige spielen kann, dass er da von Profis ein Talent attestiert bekommt, das kommt ja nicht von ungefähr. Und hat er dann wirklich immer in seinem stillen Kämmerlein geübt, während die um ihn herum in der Familie alles Mögliche untergeht? Sein Vater stirbt, alle streiten sich ständig, da gibt's Stress mit dem Umbau, mit dem Umzug und so weiter. Hat er sich dann immer einfach zurückgezogen und Geige gelernt oder wie ist das abgelaufen?
Natürlich ist das alles offscreen passiert, natürlich muss er ein bisschen länger gelernt haben, wahrscheinlich, wenn er nicht irgendwie so ein Helge Schneider-eskes Naturtalent ist, wenn er ein neues Instrument in die Hand nimmt, das einfach sofort irgendwie intuitiv kann. Wir können uns das jetzt einfach erklären, dass er hat in der ersten Staffel mal Klavier gespielt und scheinbar liegt ihm Musik einfach und dann ist das halt offscreen passiert, weil wir ihn offscreen einfach nicht sehen. Irgendwas muss der Junge gemacht haben über, wie viele Jahre sind seit der ersten Staffel vergangen? 4? Bis 8?
Bestimmt mehr. Mehr.
Ich glaube 4. 4, 5.
Also in Echtzeit kam die erste Folge 83 raus und die 15., bei der wir aktuell sind, 87, also 4.
Aber Daniel ist doch nicht, das kann doch nicht
Tommy
sein.
Nee, Daniel. Daniel ist unser Richtwert.
Weil am Ende der ersten Staffel.
Wie viel Daniel ist denn diese Staffel lang?
War Daniel noch nicht gezeugt und jetzt läuft Daniel schon durch die Gegend.
Daniel ist ganz schön groß. Daniel ist auf jeden Fall 5 oder so.
Ja, würde ich auch
nicht mehr. Also ich glaube, das ist nicht realzeitgetreu nacherzählt. Das
die Drombusch
ist länger.
Sind nicht 24, meinst du?
Nee, das ist länger als. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so
Drombusch
ist. Wenn du dir den Jungen anguckst, der Tommy, der ist ja auch, das sind bestimmt 6 Jahre dazwischen. Naja, er scheint das irgendwie, warum auch immer, scheint er dann Talent zu haben mit dem Geigenspiel und wer weiß, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass einer in der Familie jetzt wirklich eine Zukunft für sich sieht, denn das tut Chris ja aktuell nicht so gut. Die aktuelle Situation mit seiner Mutter, mit Vera, ist da schon ziemlich, ziemlich schwierig. Das, so ist ja auch die letzte Episode geendet, ne, dass sie da sich wirklich in die Haare bekommen, weil Chris dieses komische Geld fordert für die Wohnung, wo auch nicht so ganz klar ist, ob wie der jetzt mit Tina da genau leben möchte. Aber er macht sich nicht sehr beliebt.
Ich habe das so verstanden, oder beziehungsweise mir wurde in dieser Situation, also in dieser Folge klar, dass ihm das sehr unangenehm ist und dass er eigentlich auch nur das Geld gefordert hat für die Wohnung, also diese Chance hat er gesehen. Ich glaube nur, weil eben er mitbekommen hat, dass die Mutti auch der Schwester Geld leihen will für ihre Kneipe. Und da hat er sich ein bisschen verrannt. Und das merkt man, finde ich, in dieser Folge auch, dass er sich da sehr, sehr unwohl fühlt, was er da getan hat und dass er da ein bisschen zu weit gegangen ist.
Ist ja auch nicht nur in der direkten Kommunikation oder Nicht-Kommunikation mit Vera, sondern auch in allen anderen Beziehungen. Also man sieht ja komplett an seiner Art und Weise, wie er sich verhält, der ist ja einfach nur noch angespannt. Der steht vollkommen unter Strom und alles ist schrecklich. Ich glaube auch, das spielt damit rein, dass der Konflikt in seinem eigenen Hause so weiter eskaliert. Das rührt auch sicherlich daher.
Was auch dafür spricht, ist ja, dass er die direkte Konfrontation mit seiner Mutter nicht
meidet.
Sucht.
Naja. Zunächst meidet, ja.
Ich habe das anders verstanden, dass er sie durchaus sucht, aber dass Ludwig ihn immer wegscheucht.
Nee, er geht da nicht hin. Also bis zu dem Moment, wo er dann sagt wie kam es dazu? Auf jeden Fall hat sich dann irgendwann die Konstellation ergeben, dass er sagt, okay, jetzt muss ich mit Mutter sprechen.
Aber ganz am Anfang war er doch da und Herr Morwitz, Herr Burlitz hat ihn weggeschickt.
Stimmt, genau darauf beziehe ich mich. Also ach so. Vielleicht auch da wieder, Ludwig macht immer noch ein bisschen dieses Abschirmen, was er ja letztes Mal schon angefangen hat in der letzten Folge. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Chris davon der Schuld befreit ist. Ich meine, man könnte auch einfach mal anrufen. Ne? Das ist ja auch schon damals, wann die Serie spielt, 1952, ist das ja eine Option schon, einfach mal Telefon in die Hand zu nehmen und bei Mutti anzurufen. Aber ich finde Renkes Interpretation ganz gut. Chris fühlt sich sehr unnatürlich an, diese Folge. Er ist so ganz raus aus seinem Element. Er ist so nicht so der lockerlässige Strahlemann, der irgendwie hier und da gute Tipps gibt und so, auch seinen Geschwistern gerade immer. Sondern ich unterstelle jetzt mal bewusste Entscheidungen in Drehbuch und Schauspiel, ja, was wir bei der Serie ja selten machen. Aber wenn das Intention ist alles, dann finde ich das ganz gut gespielt, dass diese Anspannung wirklich daher kommt, dass er ist ja ein Familienmensch, er will ja eine Familie auch gründen jetzt irgendwie, dass er mit diesem Konflikt nicht klarkommt, ja, dass er irgendwie mit seiner Schwester und seiner Mutter den Kontakt verloren, mit seinem Vater den Kontakt verloren, da müsste er sich vielleicht einfach mal ein Bild
melden,
aufs Regal stellen und einfach anfangen zu reden. Dann kommt das schon in der Familie Drombusch.
Er meidet ja diese Situation, diese Konfrontation mit Vera so stark, dass er selbst auf die merkwürdige Idee kommt, mit Margarete zusammenleben zu wollen, mit seiner Freundin, weil die hat ja irgendwie Platz in ihrer Wohnung. Aber Margarete heizt ihm da ordentlich ein.
Chris, überleg mal, was ist das für ein Mensch, der den Tod des Vaters dazu benutzt, um sich an der Mutter zu bereichern?
Oma.
Und das tust du, wenn du jetzt dein Geld verlangst.
Ja.
Also, Renke, wie gut kennst du dich mit Erbrecht aus? Ja. Er hätte einen Anspruch auf den, ich habe noch nie was geerbt.
Ja.
Er hat Anspruch auf den Pflichtteil, aber wenn er den jetzt einfordert, dann hat auch Vera irgendwelche Mittel, Stress zu machen. Beziehungsweise, oder ist es einfach eine emotionale Strafe, die ihn von Vera erwartet?
Ja, genau, letzteres. Es gibt ja diesen einen Satz, dann kriegst du, sagt das Ludwig oder so? Dann kriegst du dies und das. Das klang mir eher so, als würde er dann von Vera sozusagen im Gegenzug enterbt werden. Also, wenn es kein Testament gibt, wo irgendwie Sachen geregelt sind, ja, dann gilt die gesetzliche Erbfolge, die ist einfach festgelegt, die steht so im Gesetz. Und davon die Hälfte ist immer der Pflichtteil. Bisschen verwirrend, warum denn die Hälfte vom gesetzlichen Erbteil? Naja, also stellt euch vor, also es ist übrigens so, wenn man jetzt verheiratet ist und Kinder hat, so wie es bei uns auch der Fall wäre, würde Hilke, wenn ich sterben würde, würde Hilke die Hälfte erben und die Kinder die andere Hälfte. Ja? Jetzt könnte ich aber ein Testament aufsetzen und sagen, nee, hier, die Kinder kriegen aber alles, weil Hilke kann sich gehackt legen. Dann hätte Hilke aber einen Pflichtteilsanspruch gegen die Kinder. Und das ist dann die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also ein Viertel würde sie von den Kindern dann rausklagen können. Hier wissen wir ja nicht, es gab wahrscheinlich ein Testament, sonst würde es nicht ums Pflichtteil, um den Pflichtteil geben. Das kann man dem so ein bisschen entnehmen. Und wahrscheinlich haben die auch so ein Berliner Testament gemacht, was sinnig gewesen wäre in dieser Situation. Also da setzen sich dann die Ehepartner gegenseitig als Alleinerben ein. Und könnt ihr alles in der Wikipedia nachlesen, spielt es keine Rolle. Jedenfalls bedeutet die Pflichtteilsauszahlung, wenn du irgendwelche Immobilien hast, wird in Geld geltend gemacht. Dann wird der Wert genommen und dann hat man einen Anteil auf Auseinandersetzung, sagt man dann, gegenüber der Erbengemeinschaft, wie groß die auch immer sein mag. Mag eine Einzelperson sein, können aber auch 25 Leute sein. Und das wird dann sozusagen in Geld, kannst du in Geld dann geltend machen.
Die juristische Kurzform wäre, würde Chris jetzt auf den Pflichtteil bestehen, würde damit eine sogenannte Shitshow losgehen,
ja, genau.
Die dazu führt, dass er wie Vera und Ludwig 20 Jahre nicht mehr miteinander reden.
Ja, genau. Also wirtschaftlich kommt es halt immer ganz auf den Fall an. Hier ist Vera halt knapp bei Kasse. Irgendwas müsste sie verkaufen. So richtig viel hat sie nicht. Wahrscheinlich müsste dann irgendwie das Grundstück dann glauben, offensichtlich. Obwohl sie ja vorher auch sagt, sie gibt irgendwie den Kindern Geld. Also irgendwas muss ja da sein. Ich verstehe es nicht so ganz. Wirtschaftlich ergibt das nicht so 100% Sinn. Aber in der Tat wäre halt irgendwie Geld nicht mehr vorhanden, das sie jetzt auch so nutzen könnte, um irgendwie da das Business wieder an den Start zu bringen.
Was man im Gegensatz zum Wohnwert der Immobilie durchschneiden kann, sind die Nudeln, die Tina kocht. Muss man aber nicht machen, weil die sind so zerkocht, die zerfallen ja quasi im Mund, so al dente, die schmelzen ja. Also das ist nämlich die andere Hälfte, während Chris mit seiner Herkunftsfamilie Stress hat, ist auch im Trautenheim der jungen Liebenden ja so ein bisschen die Stimmung angeschlagen. Und das zeigt sich dann so ein bisschen in dieser Essensszene, die wir da sehen. Tina offensichtlich jetzt noch nicht angekommen in der klassischen Drombusch-Rolle der Hausfrau. Ja. Chris aber schon voll drin in der Drombusch-Rolle des Alleinverdieners, der dann doch lieber ein Bier statt einem Cider hätte.
Cidre,
genau. Cidre. Es gab Cidre für Tina. Ich habe mich gefragt, wo ist das Nasi Goreng? Gehört doch eigentlich zu jedem guten Essen.
Aber es war Tütensuppe, ne? Ganz kurz. Jetzt.
Suppe? Nein, Soße.
Soße, ja genau, Tütensoße. Das war so eine, ich will jetzt keine Marke nennen, aber wir kennen das ja alle, diese Tütengewürzmischung, die man einfach mit Wasser und
gut und günstig
Gourmet-Tipp Butter aufkocht, ja. Nochmal. Nee, das war's schon, also einfach nur Tüten.
Wie, ja, ich wollte euch mal fragen, aber Hilke hat sich auch gemeldet, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also ich kann also das war schon so ein bisschen großkotzig und scheiße von Chris. Das ist ja unbestritten. Aber ich meine, so ein bisschen nachvollziehen kann man das nicht auch? Was macht sie eigentlich gerade?
Es ist eine Kombination aus allem. Der Chris, der steht massiv unter Druck. Der hat ja, das genau. Problem, dass ja. Er eben eine neue Wohnung braucht, was aber seine angehende Frau ihm ständig durchkreuzt, weil sie ständig selber irgendwelche Sachen mit irgendwelchen Vermietern regelt, wo sie sich eigentlich einig sind oder wo sie miteinander auch sprechen, dass man solche Dinge alle zusammen entscheiden muss. Das finde ich von Tina auch ein bisschen scheiße, dass sie dann irgendwie immer selber so ihre kleinen Dinger da macht und irgendeinen Vertrag verlängert und hier und da. Er kriegt vom Vater Druck, der ihm ständig sagt, das hat er ja auch nicht nur in dieser Folge, sondern das war ja vorher schon, klang das durch, Tina, die ist Besseres gewöhnt und er ist sowieso zu schlecht und keine Ahnung was. Und er kriegt von seiner Familie Druck, weil er das Arschloch ist seit der letzten Folge, weil er eben seinen Pflichtteil fordert. Chris steht wirklich unter Strom und dann ist er natürlich ein bisschen genervt, dass er nach Hause kommt und dann irgendwie kriegt er da zerkochte, nicht al dente, sondern komplett zerkochte Nudeln vorgesetzt. Ja. Aber ich habe mich viel eher gefragt, ist die bekloppt, dass sie das Cidre trinkt, wenn die schwanger ist? Ja. Das habe ich sofort gedacht. Das ist eine andere Zeit wahrscheinlich gewesen. Ne?
Ja, ich glaube, das wirkt jetzt nicht wie etwas, was problematisiert wird.
Nee, überhaupt nicht. Das wirkt wie absolut normal. Und
du trinkst also das Cidre in der Schwangerschaft, trinkt doch lieber Bier.
Ja, eben. Das ist mir Alkohol sofort aufgefallen. Oh, nicht Scheiße. So viel. Nicht Sechs, so viel wie Bier, Wein, oder? Ne? Nee, also weniger.
Ist das vielleicht auch eine Chiffre, dass sie Cidre trinkt und keinen Appleboy, obwohl sie in Südhessen sind?
Weil die Besseres gewohnt ist. Die
ja.
Trinkt Zeug aus Frankreich, nee, Irland eigentlich. Italien? Ein Penny.
Irgendwo anders her.
Und Sommersby an der Kasse einen Sechserträger mitgenommen.
Der gute albanische Cidre.
In unserem Vorbereitungschat für diese Folge wurde auch darauf angespielt, dass sie die Nudeln abschreckt oder abgießt.
Das hat sie gemacht, oder? Ganz kurz. Das hab nicht nur ich gesehen, oder?
Was denn?
Die hat die abgeschreckt mit Wasser.
Echt?
Ja, natürlich. Aber Kai, abgießen macht man doch.
Abgießen, ja. Aber abschrecken.
Sie hat sie erst abgegossen.
Ja, das war logisch. Das macht man doch.
Und dann abgeschreckt mit Wasser.
Ja, also das habe ich gesehen.
Mit Wasser übergossen.
Auch. Katastrophal.
Also für einen Nudelsalat mache ich das.
Genau, für einen Nudelsalat kann es hilfreich sein, weil dann einfach weniger Stärke an den Pasta ist und sie weniger
Korrekt.
Kleben.
Genau.
Es ist allerdings sehr kontraproduktiv, wenn man die Nudeln mit Soße essen möchte, was sie ja tun.
Was macht die Stärke nämlich? Und da ist nämlich, da schließt sich der Kreis. Die Stärke will man an der Pasta haben, weil an der Stärke bleibt die Soße haften. Du hast Pasta und Soße zusammen. Was Tina nämlich nicht hat auf ihrer Scheißgabel, die sie isst, ist ein Hauch Soße. Weil sie einfach nur einen Klecks Soße auf die Nudeln macht. Gut, to be fair, vielleicht haben die das 10-mal gefilmt. Vielleicht hat sie dann irgendwie auch keinen Bock mehr auf die scheiß Tomatensoße gehabt. Aber man sieht es auch nicht.
Hackfleisch gab es doch gestern.
Vor allem war die Nudel angebrannt.
Stopp, aber Moment, können wir mal kurz sagen, dass
alles daran ist falsch.
Dass das was und wie sie kocht und wie viel und wie wenig, dass das das am wenigsten problematische Verhalten von
Na,
ist.
Na, aber es zeigt doch, wo sie
Bestimmt
herkommt
hat
die
auch
und was sie
Wasser
gewöhnt
gemacht.
Ist.
Meinst du, das ist schon wieder eine Chiffre? Ich weiß,
jetzt hättest
du gesagt,
dass
ich einen sehr guten Punkt habe.
Vielleicht ist das Absicht, um zu zeigen, dass sie einfach dafür nicht geboren ist, für so einen Scheiß. Dass sie einfach irgendwie viel Besseres gewohnt ist.
Aber ich finde, Renke hat einen sehr guten Punkt. Tina übernimmt nämlich alles, was ihr Vater sagt. Und macht ja Chris regelmäßig Vorwürfe und sagt ihm ja, ja gut, du bist ja eigentlich selbst dran schuld, dass wir uns aktuell nicht mehr leisten können, ne? Denn mein Vater hat dir eigentlich angeboten, dass du mehr werden könntest, wenn du bei ihm im Unternehmen anfängst. Und ja, ist ja kein Wunder, wenn du Polizist bist, dass wir dann irgendwie nur Nudeln essen können.
Ja, aber das ist ihr instant unangenehm, dass sie das gesagt hat, du bist ja auch nur Polizist oder irgendwie sowas in der Art, kommt da irgendwann durch. Und dann hört sie sofort auf zu reden und sagt so, oh fuck. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen und eigentlich habe ich ihn da viel zu gern, um ihn irgendwie dafür zu verurteilen.
Eine kurze Frage für mein Verständnis nochmal. Warum geht sie gerade nicht arbeiten? Also ihr Studium ist ja abgeschlossen. Gut, sie ist schwanger, ja. Sie könnte jetzt wahrscheinlich nicht sozusagen jetzt nur ein paar Monate, aber warum ist sie prinzipiell nicht geneigt zu arbeiten? Und jetzt natürlich will sie Journalistin sein und so, ist klar. Aber wenn sie das so geil findet mit dem familieneigenen Betrieb, warum steigt sie denn nicht selber ein? Also warum
das ist eine Frau,
sagt sie
also.
Denn, nee, warum sagt sie denn, ey, ich will Journalistin sein, ich habe irgendwie Bock, meine Träume zu erfüllen, aber mein Mann, der muss die aufgeben und muss hier in das Unternehmen einsteigen. Das ist eine Frage, die sich anschließt, aber die erste ist, warum arbeitet sie nochmal nicht?
Ich glaube, es ist ja schon sehr, die Männer regeln das lastig, also die ganze Serie. Zumindest denken die Männer, dass sie es regeln müssen. Das war ja von Anfang an so, das hat man bei Sigi ja sehr, sehr deutlich durchscheinen sehen. Obwohl die Frauen es ja auch eigentlich können, das sieht man ja auch an Vera. Die kann ja, die will ja, die kann ja, ja und die ist ja auch nicht blöde. Aber ich glaube, das soll bei Tina auch nochmal so rausstechen. Sie soll gar nicht arbeiten eigentlich. Also in der Serie, in der Grundidee ist sie die Frau und die ist zu Hause halt. Nur passt es bei ihr natürlich nicht gut, weil sie das nicht kann. Sie hat das nie gelernt und so. Was schon für ein Theater gemacht wurde, wisst ihr noch, wo Vera sagte, ja, aber ich kann doch wieder Nachtschwester sein. Das ist gar nicht meant to be sozusagen.
Ja, aber das ist hier doch nochmal ganz besonders, weil sie kann doch auch freiberuflich da irgendwie für ein Darmstädter, weiß ich, Tageblatt oder wie das auch immer heißt, kann sie doch ein paar Artikel im Monat schreiben. Dann
ja, aber
fällt ihr kein Fußball ab und dann ist ein bisschen Kohle.
Naja, ich bin da voll bei dir, aber es wird ja niemals nur angedeutet.
Eben, deshalb frage ich mich, habt ihr eine Erklärung? Also wird da irgendwas gesagt, warum sie nicht arbeitet? Ich hab nur irgendwie so noch im Kopf, dass sie sich bewirbt oder so und dass das aber noch dauert.
Ich glaube, aktuell ist die Begründung der Serie sozusagen einfach, sie ist halt schwanger. Und wow.
Aber nicht schwanger genug, um zu saufen.
Sie ist nicht krank, sondern schwanger, ja.
Was wichtig in der Schwangerschaft jedoch ist, man sollte sich seinen Lebensstandard bewahren.
Lebensstandard ist etwas, was man nicht beliebig wechseln kann wie ein abgetragenes Hemd.
Und das ist das ja, glaube ich, was vielleicht das Verhalten von Tina so ein bisschen darstellen soll, dass sie mit dem kämpft, was unter ihrer Haut schlummert. Und das ist eben neben einem kleinen Chris oder einer kleinen
Christina.
Tina.
Chris, auch mit Chris, kann man auch sagen.
Oh,
also
eine Christina?
Einem neuen Drombusch.
Wow, wow.
Weiter, Daniel.
Das Gefühl ist,
was unter ihr schlummert, ja, was schlummert in ihr?
Der Lebensstandard halt, der Lebensstandard, ja, der Lebensstandard ihres Vaters. Ja. Und da muss man sagen, Chris macht es nicht auf die taktisch klügste Art, aber er sucht dann doch nach langem Hin und Her das Gespräch mit Tinas Vater Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dann, als das sich so anbahnt, okay, jetzt geht er doch hin und knickt ein und sagt, okay, ich übernehme deine was auch immer, Schraubenfabrik oder was auch immer du machst. Das, wie schwer kann das sein, auf einmal vom Polizist umzuschulen auf Werksleiter einer Schraubenfabrik, eigenhändig aufgebaut nach dem Krieg und so weiter und so fort. Was Christian aber macht, ist nicht nur das Sandwich ablehnen, das er trotzdem gemacht kriegt, sondern auch den Job ablehnen. Das war eine unglaubliche Situation, wie Christa bei den baldigen Schwiegereltern sitzt. Wieder, muss man sagen, sich in eine Situation begibt, wo er im Endeffekt eigentlich der Unterlegene ist. Ich denke da an die SEK-Prüfung zurück aus der zweiten Staffel. So ein bisschen erst einsteckt, aber dann für sich zumindest erhobenen Hauptes rausgeht und selber die Entscheidung trifft am Ende, ein Nein zu sagen und damit die Kontrolle behält. Also was er auch behält, sagen wir es mal so, ist wie schon bei der SEK-Entscheidung auch ein schlechteres Gehalt, muss man sagen. Das ist so das Für und Wider. Also ihm ist Selbstwertgefühl dann irgendwie immer wichtiger als Geld. Was ich eigentlich ja sympathisch finde.
Ja. Ein bisschen Hoffnung macht mir ja noch Tinas Mutter, die zwar in der Vergangenheit auch an Tina appelliert und meinte, dein Vater hat da schon recht in dem, was er sagt. Aber man merkte schon so, dass ihr das eigentlich nicht so recht ist, dass Chris sich jetzt mit ihrem Mann sich komplett verscherzt hat oder dass ihr Mann da so uneinsichtig ist. Gerade vermutlich im Hinblick darauf, dass Tina jetzt wirklich schwanger ist. Und ich glaube, sie ist da noch ein bisschen mehr hinterher, ja, ein gutes Verhältnis zueinander zu haben, wo das Enkelkind quasi unterwegs ist.
Können wir noch mal ganz kurz über das Gespräch zwischen Chris und dem Vater von Tina eingehen? Das ist ja eigentlich schon an Absurdität kaum zu überbieten. Ja? Er kommt da an und sagt, ja, wollen Sie was trinken? Wollen Sie ein Sandwich? Wer hat zur Hölle 1987 ein belegtes Brot als Sandwich bezeichnet? Was für ein kompletter Wahnsinn.
Sandwich ist auch mit oben, würde ich behaupten.
Nee, möchte er nicht. Nein, möchte ich nicht. Und Tinas Vater sagt, mach's trotzdem, Weib. Und sie stapft in die Küche und macht es und bringt auch noch irgendwie Bier aus dem Kühlschrank und bringt das dann trotzdem und er isst es nicht und so. Also da ist komplett wieder die Frau Sklavin zu Hause. Das ist aber dieser Teil, über den wir auch lange sprechen könnten und wieder sagen können, was für ein antiquiertes Frauenbild und so weiter und so fort, wird aber völlig von diesem wahnwitzigen Gespräch überlagert, sodass in meiner Erinnerung eigentlich nur noch das Gespräch bleibt, in dem Chris total angespannt ist und für seine Verhältnisse sehr wenig cool und auch super aggressiv rüberkommt. So ist er eigentlich gar nicht. Und dieser Vater so dumm verbohrt und, keine Ahnung, wutbürgerig fast gegen seinen möglicherweise bald Schwiegersohn auftritt. Dieses Gespräch hat diesen ganzen anderen Käse von Frauenfeindlichkeit, würde ich mal sagen, komplett überlagert, oder nicht? Ich fand das ist eine der obskursten Geschichten, die es überhaupt in der ganzen Serie gab bisher.
so krass fand ich es tatsächlich nicht. Es war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Was drin ist, auf jeden Fall, spiegelt sich da. Und vielleicht, ich finde ja immer, wenn man so Film und so interpretiert sollte, ist es immer nützlich, von Intention auszugehen, dass das alles absichtliche Entscheidungen sind, weil dann finde ich es interessanter, drüber zu reden. Wenn das Absicht war, alles so darzustellen, wie es dargestellt ist, ist es ja ein interessanter Spiegel. Ne? Die Geschlechterrollenverhältnisse in der großindustriellen Familie sind ganz klar, die Frau macht das Sandwich, wenn der Mann sagt, mach jetzt ein Sandwich. Und auch wenn der Mann sagt, auch über den Gast hinweg entscheiden. Also so richtig die Machtposition, die Hierarchie ist klar im Hause. Wie heißt die mit Nachnamen?
Fabrikbesitzer.
Tina Fabrikbesitzer.
Genau. Tina Fabrikbesitzer, genau, wie der Monopoly-Mann. Und während wir die Szene so sehen, ist es so, bei Tina und Chris ist das noch so ein bisschen im Fluss. Es ruckelt sich gerade so ein bisschen in die Richtung, was einfach durch die Umstände auch ist. Tina ist schwanger, Chris hat als einziger einen Job. Und vielleicht ist das auch so ist ein bisschen der Kampf da über diese zwei Haushalte hinweg. Ne? Also ist jetzt die Gefahr, wird der Chris und Tina Haushalt genauso? Das wäre jetzt die Gefahr, die ich sehen könnte. Und das gilt es eigentlich zu finden. Und ich glaube, beide, Chris und Tina, kämpfen so ein bisschen gegen an. Aber beide wollen sich auch so ein bisschen der Verlockung des einfachen Lebens hingeben. Ja? Tina versucht, auch wenn sie offensichtlich nicht kochen kann, sorry, ich unterstelle das jetzt, Tina. Nein, man hat es gesehen. Und ihre Suppe hat ja auch so klümische Klümpchen. Ne? Also sie kann ja offensichtlich nicht kochen, was mehrfach eigentlich angedeutet wird. Ja? Aber trotzdem stellt sie sich hin und hat irgendwie, macht das gern Spaß daran. Ich glaube, sie versucht schon auch ein bisschen sich in diese Rolle reinzufinden und Chris ja auch ein bisschen zu drängen, dass er doch jetzt, wenn er schon Alleinverdiener ist, richtig das Geld machen kann, damit sie eigentlich genau die Situation haben. Sie hätten dann ja wirklich genau die Situation der Eltern, ja? Dass Chris arbeitet in der Fabrik und macht das große Geld, sie macht die Sandwiches und das warme Bier für die Gäste. Und wenn man das so interpretiert, eigentlich clever, schön konstruiert, Hause-Fabrikbesitzer ist so Geist der zukünftigen Weihnacht, den es zu verhindern gilt, dass er kommt.
Aber Chris kämpft nicht dagegen an, denn am Anfang kommt doch irgendwie auch, sprechen die doch auch drüber, naja, willst du das wirklich alleine machen oder so, sagt Tina doch zu ihm und sagt, ja, das mache ich. Und dann, am Ende verhandeln doch alle Männer über alle Frauen, so. Das ist ja schon, er will das ja auch alleine machen.
Da kommt dann sein eigenes Ego auch wieder so ein bisschen vielleicht mit rein. Was vielleicht dazu, also dass die Szene der beiden so merkwürdig ist, zwischen Vater und Chris, ist, dass die beide auch sehr schlecht und unsouverän in diesen Machtkampf reingehen. Tatsächlich, ich glaube, das macht so merkwürdig.
Ja, aber Tinas Vater hat sich informiert. Ja. 15 Jahre Beförderungsstopp.
Ein bisschen schade. Also dieses Frauenbild, das wird natürlich in der Familie von Tina sehr gelebt und es wurde auch mit ein bisschen Widerstand, aber es wurde auch in der Familie Drombusch gelebt mit Sigi als Obermacker sozusagen. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es bei Chris eben anders ist, weil der wirkte auf mich moderner und irgendwie frischer und mit einem, weiß ich nicht, mit einem, ja, einfach einem moderneren Vibe so. Aber jetzt gerade, ja, schlittern die quasi voll
in Vibe oder Vibe?
Beides. Und sie schlittern da gerade voll rein in diese, ja, also diese altmodischen Muster. Das finde ich irgendwie super schade. Und mal gucken, wie sich das entwickelt mit den beiden.
Ja, das ist genau die Frage, ne? Was wird mit Chris und Tina? Weil Chris schafft es ja zum Glück, sich wieder seiner Mutter indirekt zu stellen, ne? Ich nehme an, dass in der nächsten Episode dann ein klärendes Gespräch vielleicht irgendwie zustande kommt, weil er wieder dort schläft in der alten Mühle. Aber was denkt ihr, wie wird jetzt das Verhältnis zu Tina sein? Der ist ja jetzt einfach, hat seine Koffer gepackt und ist abgehauen. Werden die sich nochmal finden?
Die kommen wir jetzt zusammen.
Ich denke auch, dass sie sich wieder berappeln und ich befürchte, beziehungsweise ich denke, dass die Tina so ein bisschen zurücktritt und nicht mehr auf dieses städtische Wohnen beharrt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen, also der Chris, der guckt ja vor allem darauf, oh, das ist viel zu teuer und wir müssen umziehen und es muss günstiger werden, weil er sieht einfach, wir können uns das nicht leisten und Tina sieht das nicht. Tina will sich das leisten können, aber will dafür selber nichts tun. Also das sieht man halt, wo sie herkommt so. Und ich kann mir vorstellen, dass sie schon wieder aufeinander zugehen werden. Ich nehme mal an, dass es ganz eng damit verbunden sein wird, dass die Tina sagt, okay, dann ziehen wir halt zu Schwiegermuttern, was sie auf gar keinen Fall will, aber ich denke schon, dass sie umziehen werden und auch aus der Stadt raus, kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ist ja auch allein günstiger zu produzieren, ne? wenn alles in einem Set ist. Wie auch Tina ist Marion mit einem Mörder zusammen.
Totschläger.
Mit einem Fahrlässigen
oder Totschläger. Ein Töter.
Töten wir sie?
Ja, wir bekommen in dieser Situation, in dieser Episode nicht so viel mit von Peter, außer dass er irgendwie darum bangt, was jetzt genau mit dem Gericht passiert. Ne? Er sagt Marion, ich könnte vielleicht ins Gefängnis kommen, die total gelassen darauf reagiert. Ja, auch wieder sehr spannend. Wie geht das denn weiter?
Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich möchte aber anmerken, ich habe ja letztes Mal gesagt, Peter sieht in Arbeitskleidung und in, ich sag mal, Trinker-Outfit zivil unterschiedlich aus, ja, zivil. Nackt sieht er nochmal komplett wie ein anderer Mensch aus, finde ich.
Nackt?
Also oberkörperfrei, ja, sagen wir mal.
Naja,
also,
ach ja, die Szene im Bett da.
Das ist, glaube ich, Method-Actor.
Findet ihr auch, das passt nicht so richtig. Er klingt ja wie so ein sehr motziger Proll, hat aber den Körper von so einem Mathematikstudenten.
Ich finde auch, also ich war von der flachen Brust überrascht.
Ja. Er sieht nicht aus wie jemand, der jeden Abend irgendwie 5 bis 6 Whisky trinkt, ne? Irgendwie.
Macht er ja auch nicht mehr.
Naja, nee, also ich sag mal, wir kommen später nochmal zu seinem Abgang in der Eröffnung des heurigen Lokals und da waren es vielleicht sogar ein paar mehr, würde ich sagen.
Und wie geil der Marion das ist. Er säuft sich da die ganze Zeit ein und sie sagt einfach nichts dazu.
Na, sie sagt, mach doch mal nicht so
ja,
viel.
Ja, schon, aber mehr, so, bitte, weißt du, vielleicht. Und im nächsten Moment säuft er dann wieder. Also ich finde es krass, wirklich.
Ja, das ist ja das eigentliche Erschreckende daran, ne? Wie Marion mit der ganzen Situation umgeht. Das war ja auch in der letzten Episode so, ne? Hm. Ach so, du hast jemanden überfahren. Ja. Hm, das ist jetzt ja blöde, wie...
Ärgerlich.
Was passiert denn da jetzt?
Für die Frau.
Ja, ist gerade für dich jetzt auch ärgerlich, Peter, ne? Weil du hast jetzt ja da irgendwie den ganzen Ärger im Hals. Ach Mist. Na, dann frage ich mal meinen Bruder, ob er nicht ein gutes Wort irgendwie für dich einlegen kann bei der Polizei oder wie auch immer.
Ja, und was ich auch interessant fand an der Szene, ist ja, dass wir aber ein bisschen mehr über Peters Vorlieben auch erfahren im Bett an der Stelle. Er mag nämlich verschiedene Dinge.
Ich glaube, für dich gibt es nur zwei Dinge im Leben. Operieren und lesen.
Mhm. Drei Dinge.
Vom Whisky wollte ich jetzt nicht sprechen.
Okay, also Marion versucht ja in dieser Szene, erstmal, ich habe den Witz versaut, aber drei Dinge braucht der Mann und ich fand's witzig. Was waren das nochmal, die drei Dinge?
Wollte ich auch sagen, Feuer, Tabak, Pfeife,
Feuer, Pfeife, genau.
Was? Feuer, Pfeife und?
Stanwell ist eine Zigarettenmarke, für die L'Oreal Werbung gemacht hat. Ja. Da jetzt wieder die L'Oreal-Referenz, die wir einmal pro Folge irgendwie einstreuen müssen.
Ja, das ist schon Absicht, das fällt nicht schwer zu sehen, egal. Was ich interessant finde auch da, Marion ist irgendwie aktiv an dieser Beziehung interessiert in dem Moment, wo er da nackt im Bett liegt und liest. Er nicht so richtig. Ich bin immer geneigt, ihn Lappen zu nennen, aber das wäre irgendwie auch falsch, weil er hat ja keinen mehr. Aber er wirkt so... Er wirkt so... Oh Gott. Ich habe mir aufgeschrieben. Hatte ich geplant. Was ist das für ein Typ? Was hat Marion an dem und was hat der an Marion? Das ist die Frage, die ich mir nach dieser Szene stelle. Weil dann lässt er sich doch mal dazu breitschlagen von Marion, die Zwinki-Zwonki sich neben ihn legt, sein Buch mal gemütlich zur Seite zu legen. Aber er ist sofort so... Ich weiß nicht, ob abgeturnt, aber ist so ein kompletter Wandel in seinem Gesichtsausdruck, als sie von ihren riesigen Themen anfängt zu erzählen. Sie will sich selbstständig machen, sie will ein Lokal eröffnen, so richtig Life-Goals-mäßig. Das ist so das Essentielle gerade für diese Frau, mit der er in einer Beziehung ist. Ich hatte das Gefühl, dass der schaltet total ab und haut nur noch so zwei, drei Plattitüden raus und ist eigentlich nicht wirklich an irgendwas interessiert, wirklich, außer diesen drei Dingen. Operieren, lesen und Whisky. Und seinem braunen Alfa Romeo.
Marion hat einfach einen Hang zu unzuverlässigen Männern, ja. Also der Schrepper war unzuverlässig, auf den konnte sich nicht, dem konnte sie nicht vertrauen, weil er ihre Brüste an Zeitschriften für den Lesezirkel verkauft hat. Dann war dieser, wie hieß der noch, der mit der Jeansjacke?
Der Musiker?
Jörg Zimmermann,
ja, natürlich.
Jörg Zimmermann, der war einfach unzuverlässig, weil Musiker war. Und der hier ist auch unzuverlässig, weil der trinkt zu viel und benimmt sich allgemein nicht so gut und fährt ständig besoffen Autos und mehrfach vorbestraft, deswegen einschlägig. Und ist dann auch nicht zuverlässig irgendwie in der Beziehung, zeigt dir keine richtige, also irgendwie, sie hat schon irgendwie so einen Hang zu Männern, die andere Sachen mehr schätzen als sie, oder?
Ja, schon. Also ich finde aber, dass sie hat sich auch irgendwie verändert. Ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aufgrund der Männer, die sie datet sozusagen. Aber diese Unzuverlässigkeit, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde doch, er ist in dem, was er tut, ziemlich zuverlässig.
Ja, aber die sind alle
ihr gegenüber. Die Radfahrerin hatte keine Chance. Ich meine,
er sehr gründlich. Nein, er scheint verantwortungsvoll ist vielleicht das falsche Wort. Er scheint unauffällig beziehungsweise gut zu sein in seinem Job. Er macht ja alles im Prinzip. Er ist halt ein Säufer und in der Beziehung. Aber so richtig unzuverlässig ist er ja eigentlich nicht. Nee, und ich finde, er redet ja durchaus mit ihr über ihre Probleme. Er gibt ihr Tipps, dass das so patzig wirkt und so platitüdenmäßig, Daniel. Ich glaube, das liegt daran, weil er einfach so ein Typ ist. Und er ist ja sonst nie anders.
Ja, aber er redet doch mit ihr wie so ein Freund. So, ja, von wegen, aber, so, klar unterstütze ich, ist doch gar keine Frage.
Ja, aber er redet doch
so, ich hab irgendwie die Kohle und du, weiß nicht, willst du das machen? So, ich vertraue dir schon und wir kriegen das. Das ist doch nicht, er redet mit ihr wie ein Freund und nicht wie ein Partner, finde ich.
Das stimmt. Na, aber reden, ich glaube, also, das liegt am Schauspieler und an der Rolle irgendwie und nicht, weißt du, wie ich meine? Das ist so irgendwie.
Hat er, eine Frage, die ich auch noch habe, hat er die Familie noch nie gesehen vor der Eröffnung des heurigen Lokals? Und jetzt stelle ich mir auch die Frage, hat er Daniel schon mal gesehen? Ja, Chris hat er gesehen, aber auf der Arbeit.
Ja, hat er. Daniel auf jeden Fall, den Daniel kennt er, weil Daniel sagt ja auch, wann kommt denn Peter? Und ich glaube, so ein Kind in dem Alter sagt das nicht, wenn er die Person nicht kennt. Wenn das nur vom Hören sagen irgendwie. Ich glaube, der hat öfter schon mal den Jungen gesehen. Und er sagt ganz am Anfang irgendwann, Peter, bla. Und dann sagt Marion, ja, der Peter, der kommt gleich. Eine Szene relativ am Anfang. Deshalb nehme ich mal an, dass die sich kennen. Obwohl ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der Peter irgendwie in irgendeiner Form gut mit Kindern kann.
Also ich glaube, wir werden aus Peter und Marions Beziehung nicht so richtig schlauer. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Was ich aber positiv hervorheben möchte, nämlich mit wem Marion in dieser Folge, finde ich, eine phänomenal erwachsene und konstruktive Beziehung hat, ist ihre Mutter mit Vera. Und da kommen wir, da sliden wir quasi direkt in die, okay, hätte ich nicht erwartet, dass der Take so heiß ist, aber ich mach mal weiter. Weil wir fahren jetzt in die Eröffnung des heurigen Lokals mit einigen Umwegen. Da geht es jetzt einen Großteil der Folge drum, was eine große Änderung ist. Und es beginnt so ein bisschen mit einem Gespräch zwischen Vera und Marion bei der Autofahrt, wo ich fand, wir reden so viel darüber, wie schlecht kommuniziert wird in dieser Serie. Ja? Auch jetzt gerade zum Beispiel Peter und Marion oder Chris und Tina, alle kommunizieren irgendwie schlecht miteinander. Diese Autofahrt mit Vera und Marion, Mutter und Tochter, es geht ums Geld. Ich fand das respektvoll, ich fand das konstruktiv. Die waren beide entspannt, die haben sich zugehört, was seltenst vorkommt in dieser Serie, dass die Leute sich wirklich mal zuhören. Und ich fand, diese Autofahrt hat mich richtig glücklich gemacht, ehrlich gesagt. Wo sie darum reden, wer welches Geld braucht und benutzt und so weiter.
Also ja und nein. Also das stimmt, die waren relativ offen. Aber Vera ist in dieser Folge, in dieser ganzen Geschichte, ist sie keine gute Mutter. Das ist einfach scheiße. Sie äußert Bedürfnisse, die sie hat, ganz klar. Aber die Kinder sind nicht dafür da, den Eltern aus der Patsche zu helfen. Das ist nicht deren Aufgabe. Und es geht, finde ich, schon so ein bisschen in Richtung Guilt-Tripping. Jetzt hilf mir doch. Und du weißt doch auch, irgendwie sagt sie doch, und irgendwie Vater hätte das doch auch gewollt oder so. Was ist denn das für eine dumme Scheiße?
Ich behalte das Haus doch für euch.
Genau. Und Vater hat doch extra die beiden Wohnungen da für euch reinbauen lassen. Ja, was ist das denn für ein Quatsch?
Wegen euch ist er jetzt tot.
Eltern haben sich um ihre Kinder zu kümmern und nicht Kinder um ihre Eltern. Kinder haben keine Pflicht, sich um ihre Eltern zu kümmern. Die haben nämlich nichts getan. Die sind einfach nur da. Eltern machen Kinder und haben deshalb Verantwortung für sie. Aber nicht andersrum. Und ich fand das wirklich, wirklich schwach von Vera und finde es auch ein bisschen scheiße, dass es am Ende funktioniert hat. Denn ich glaube, ganz am Anfang, das, was Marion gesagt hat, ich will aber eigentlich in der Stadt, da habe ich einen schon festen Kundenstamm, den kann ich übernehmen, das erschien ihr risikoloser und das hätte sie lieber machen wollen. Ich fand das wirklich gar nicht gut, also überhaupt nicht gut, fand das nahezu toxisch.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Man muss natürlich sagen, dass darauf wird ja überhaupt nicht eingegangen, weil es im Endeffekt dann gut endet, ne? Weil der Plan grundsätzlich erstmal funktioniert, zu welchem Grad wissen wir noch nicht, aber es ist erstmal einigermaßen erfolgreich, ne? Und sie können an diesem Ort eben ein Lokal aufmachen, aber ich glaube, es tut Vera schon selbst leid. Also sie sagt das zwar einmal, dass sie auch für die macht und dass sie ja auch an sich denken muss, aber ich glaube, sie weiß selbst, dass sie da über die Stränge geschlagen hat, wie sie in dieser kurzen Situation mit Marion gesprochen hat. Und ich würde auch schon sagen, das sind ja Pläne, die kann man einfach mal diskutieren. Vera kann ja sagen, das ist meine Ansicht, vielleicht wäre das eine gute Idee. Wie der Dialog jetzt dargestellt ist, würde ich jetzt erstmal zweitrangig betrachten. Aber es ist ja einfach valide zu sagen, okay, vielleicht kann ich auch für deutlich weniger Geld zu Hause wohnen und zu besseren Konditionen dort ein heurigen Lokal oder was auch immer öffnen. Vielleicht ist das ja einfach meine beste Option in diesem Fall.
Ja, die Option zu stellen und das durchzudiskutieren ist eine Sache, aber nicht mit welchem Nachdruck und mit welchen Begründungen, nämlich der Sigi hätte das gewollt und bla und das Haus ist doch für euch. Und natürlich kann man das durchdiskutieren, das ist ja auch super vernünftig, aber die Art und Weise war schon grenzwertig, muss man sagen.
So oder so, ob es jetzt grenzwertig war oder nicht, ist es am Ende überzeugen. Marion scheint selbst von der Idee überzeugt zu sein, dieses Lokal, das heurigen Lokal, ist immer noch ein Wort, das sich komisch anfühlt und ich habe schon wieder vergessen, was es bedeutet, auch wenn wir es letzte Folge erzählt haben. Wenn ihr es wissen wollt, hört einfach die letzte Folge von Die Drombusch-Akten nach, da erklären wir, was ein heurigen Lokal nämlich ist. Ja, sie will es am Ende eröffnen und da kommen wir dann zu der anderen. Da splitten sich ja so die Schienen so ein bisschen. Führen ja auf zwei Wegen führen zum heurigen Lokal. Der eine ist Marion und der Biervertrag, das andere ist Vera und das Geld von ihrer Seite, ihre finanzielle Situation. Da hat dann auch wieder Onkel Ludwig seine Finger im Spiel.
Und der hätte auch gerne woanders seine Finger im Spiel.
Ja!
Okay.
Es ist bestätigt. Ludwig hat ein Interesse an Vera. Das ist doch
wer
eindeutig jetzt diese Folge, ne?
Wer hat's vermutet?
Ja.
Ach, ich will es
ja,
aber
ich dachte,
gar nicht
das wäre alles so, Das wäre so seine Art und vielleicht ein bisschen die Chemie der SchauspielerInnen irgendwie so, aber nie. Er macht was, ein romantisches Zettelchen und er macht abends immer die schönen Salate, nur aus Eisbergsalat und ganz viel Joghurtdressing.
Richtig guter Koch.
Wie Vita schon so richtig gesagt hat, fetter darf man. Also ich sehe da jetzt kein richtiges Problem. Es ist halt schon sehr merkwürdig, ne? Sigi ist jetzt erst seit, weiß nicht, wie lange unter der Erde? Ein paar Wochen, Monate oder so? Also noch nicht so lange. Ich würde jetzt sagen,
es wird
nochmal
in
dieser
Folge betont, wie frisch es ist auf jeden
Fall.
Ja,
genau. Und Ludwig macht sich da gut ran.
Also naja,
ich sag mal, er stellt sich der Situation nicht in den Weg, sag ich mal so, ne?
Also bitte, der schreibt, der macht irgendwie, richtet einen Tisch an und schreibt dir einen Zettel: Wartest du auf mich? Ich beeile mich. Dein L-Punkt.
Oh Gott, das stimmt. Aber am Ende geht es von ihr aus, ne? Diese eine Szene, wo ich mich so ein bisschen geekelt habe.
Sag es nicht.
Der Kuss.
Nein!
Und ich glaube auch, Vera hat ja dann, was ist mit ihrem Steuerberater oder dem Finanzberater, dieses Telefonat, wo Ludwig reinkommt. Und ich fand es im ersten Mal ein bisschen irritierend, weil er sofort das Radio anmacht und anfängt, diesen Salat eben zu machen und Vera irgendwie so ein bisschen zusignalisiert. Und ich dachte erst, ist einfach irgendwie unhöflich, aber vielleicht, wenn man es so interpretiert, vielleicht ist es auch so eine Eifersuchtsgeschichte. Oh, mit wem telefoniert die da? Das will ich mal schnell unterbinden. Ja, und da geht es nämlich dann los mit der toxischen Beziehung, dass er versucht, sie quasi abzukapseln von der Außenwelt.
Ich habe das Gefühl, Daniel wird ein bisschen warm gerade, der braucht mal eine Abkühlung.
Drombusch Deep Dive.
Richtig, denn in Minute 12 und 30 Sekunden ungefähr von Folge 3 der Staffel 3 von dieser Drombusch macht Ludwig, wie gerade schon gesagt, das Radio an. Und welcher Song wird gespielt? Na, hat es jemand erkannt?
Es war Biscaya von
Bist du krank, dass du dich daran erinnerst, was?
Nee, ist ja falsch.
Nein, es war nicht, es ist falsch.
Es war ein Witz.
Ach so. Ein Scherz.
Nee, richtig ist, und ich habe sofort erkannt. Moonlight Shadow, ein Popsong von Michael Gordon, Mike Oldfield, besser bekannt als Mike Oldfield, weil Michael Gordon nicht so der griffige Name für die Charts. Mike Oldfield ist Musiker und Multiinstrumentalist, geboren am 15. Mai 1953 in Reading, England. Es hat mit nichts was zu tun, aber ich dachte, ich erwähne es mal, wenn ich schon dabei bin. Moonlight Shadow wurde 83 veröffentlicht in einer Version mit Gesang von Maggie Reilly, denn die singt, weil Oldfield zwar Multiinstrumentalist war, aber offenbar kein guter Sänger. Das ist eine Aussage, die habe ich nicht geprüft. Ich kenne exakt keinen anderen Mike Oldfield Song bewusst. Doch irgendwie das mit den Glocken. Ist auch von ihm, ne?
Ah ja, das mit
aus
den Glocken.
Aus Exorzist,
ja,
oder?
Ich habe keine Ahnung.
Nee, vielleicht, ich bringe alles durcheinander. Den Teil habe ich nicht recherchiert, das steht hier nicht, das ist jetzt gefreestyled, also das ist Quatsch. Gut, Mike Oldfield hat diesen Song Moonlight Shadow auf jeden Fall geschrieben, von wem anders singen lassen, zwar von Maggie Reilly. Ein Song, der wovon handelt? Handelt vom Abschied nehmen durch unerwarteten Tod. Also wohl nicht zufällig für diese Drombusch ausgewählt, würde ich sagen. Wir hören in diese Drombusch aber nicht die Oldfield-Version, sondern, beziehungsweise wir hören nicht die Oldfield-Version, weil These... Das ZDF wollte sich die Lizenzgebühren nicht leisten, diesen damals recht aktuellen Hit einzuspielen. Stattdessen hören wir so eine Akkordeon-Schlager-Version von dem Song, weshalb ihr ihn vielleicht nicht sofort erkannt habt. Und die klingt in etwa so. Das, was wir jetzt hören, ist nicht genau die Version, die wir in der Serie gehört haben. Die habe ich nämlich nicht finden können, welche Instrumentalschlager-Version das ist. Wir hören jetzt eine Version mit Akkordeon, auch ohne Mike Oldfield und ohne Maggie Reilly, die ich einfach auf YouTube gefunden habe. Und die hat da der YouTuber Hideshi Kibi hochgeladen, der nämlich hoffentlich ziemlich sicher nicht von der GEMA vertreten wird. Seine Interpretation des Oldfield-Klassikers hat Stand der Aufnahme 15.388 Aufrufe, sein Kanal 1.940 Abonnenten und 349 Videos. Also sehr fleißig, aber ein relativ kleines Publikum. Lasst doch vielleicht also mal ein Abo da und wenn es euch gefällt, klickt auch die Glocke. Laut seiner Webseite wurde Hideki Kibi übrigens am 9. Januar oder 1. September 1964 geboren. Ich bin mir nicht sicher, welches Format, das Datum er verwendet. Eines dieser beiden Daten wird es also sein. Wo wurde er geboren? In Osaka. Oder in Italien? Denn da lebt Hideki Kibi mittlerweile. Aber dazu gleich mehr. Nein. Nachdem Hideki Kibi... Jetzt haben wir mich verhaspelt, ne? Nachdem Hideki Kibi wie Tommy als Autodidakt Akkordeon gelernt hatte, begann er seine musikalische Karriere relativ spät, 1987. Womit? Mit dem 3. Platz beim japanischen Nationalwettbewerb für Akkordeonspieler in Hokkaido, benannt nach dem berühmten Kürbis. Von da an ging es nur noch bergauf für Hideki Kibi. Im Jahr 1988 schon belegte er nämlich den 1. Platz beim gleichen Wettbewerb, diesmal in Tokio, bekannt durch Godzilla, glaube ich. 1989 unterrichtete er in Osaka ein Musikprogramm zur Rehabilitation von geistig behinderten Erwachsenen. Rehabilitation ist in dem Fall ein Wort, weil die DeepL für mich gewählt hat von seiner italienischsprachigen Webseite. Im selben Jahr arbeitete er übrigens auch für die Firma Sharp und komponierte die Hintergrundmusik für die Computersoftware New Print Shop. Habe ich leider auch nicht finden können. Eine Aufnahme davon, wie die Hintergrundmusik von New Print Shop klingt. Also falls jemand von den Hörenden diese Software von Sharp noch irgendwo hat, auf einer CD oder vielleicht eine Diskette, 89 Jahre eine Diskette, gebt uns nochmal Bescheid, damit wir mehr von Hideki Kibi hören können. 1992 hielt er zum ersten Mal einen Vortrag über das Akkordeon und führte ihn an der Osaka University of Art vor. Er war auch weiterhin als professioneller Musiker aktiv. Er arbeitete zum Beispiel mit der Sängerin Francesca Schiavo an der Komposition ihrer CD Lo sai si vuole amore zusammen. Das kann ich nicht so gut aussprechen, weil ich bei Duolingo erst 2 Wochen dabei bin und auch nicht in Italienisch, sondern Spanisch. 1994 spürte man schon, dass seine Liebe zu Italien sich verfestigt, denn dann nahm er an einem Festival in San Remo teil. Ah, San Remo, da fällt der Groschen. Ich habe nämlich vorhin schon Italien erwähnt, denn wir sind jetzt mittlerweile in Italien. Wann genau und wie er dauerhaft nach Italien umgezogen ist, konnte ich in meiner Recherche nicht rausfinden.
Es war 1992.
Aber, fuck! Wo steht das?
Ich bin auch gerade auf seiner Webseite und ich habe oben einfach den englischen Reiter angeklickt und da steht alles auf Englisch.
Hätte ich das gar nicht übersetzen müssen mit DeepL?
Anscheinend.
Oh, scheiße. Dann hat es aber andere Informationen. Egal. Danke, Kai.
Gerne.
Für dieses Addendum. Dass er in Italien lebt, das habe ich schon längst gewusst, bevor ich die Webseite besucht habe, weil ich war auf seinem YouTube-Kanal und da sieht man ganz viele Videos. Nicht nur, wie er Akkordeon spielend in seinem Heimstudio von Synthesizern und Keyboards umgeben steht, sondern auch auf einer Brücke mit seinem Akkordeon. Der ist nämlich aktiver Straßenmusiker. Und bei dieser Brücke handelt es sich um die Ponte Sisto. Die wurde als Ersatz für eine etwas weiter stromaufwärts befindliche verfallene Brücke aus der Antike erbaut, deren Name bislang nicht geklärt ist. Das war ein Zitat aus der Wikipedia und wirklich einer der sinnlosesten Sätze, die ich in meinem ganzen Leben in der Wikipedia gelesen habe. Weil warum ist diese Information wichtig, wenn man nicht mal weiß, wo diese Brücke war und wie sie hieß? Es handelt sich bei der neu gebauten Brücke, der mit dem Namen, um eine von 1473 bis 1479, das weiß die Wikipedia auf einmal wieder so genau, erbaute Bogenbrücke mit Keilsteingewölbe, die über den Tiber führt. Ach, Italien. Ah, Urlaub. Wie schön. Um Urlaub zu erleben, muss man aber nicht über 7 Brücken nach Italien fahren. Es reicht schon eine Reise an die deutsche Nord- oder Ostsee. Da weht einem nämlich gleich die windige Sonne um die Ohren. Zum Beispiel der neue Song von Sabine Karg. Die hat nämlich einen Hit veröffentlicht, kürzlich, namens Sommertid. Das ist ein Song, der nicht nur richtig Lust macht auf so einen schönen Aperol-Spritz, sondern auch eine Coverversion des Songs Summertime von... Wer weiß es? Nicht Mike Oldfield, sondern
den Busters.
George Gershwin, der Jazz-Komponist. Und damit schließt sich der Kreis, denn auch Mike Oldfield hat schon mal einen Song von George Gershwin gecovert. Aber nicht Summertime, sondern I Got Rhythm. Das ist eigentlich ein Jazz-Standard. Mike Oldfield hat daraus, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben würde, so eine schlimme New-Age-Scheiße gemacht irgendwie. Ich habe wirklich nur 10 Sekunden ausgehalten, habe es dann ausgemacht und mir dann das Original angehört. Das ist nämlich, wie schon gesagt, ein Jazz-Standard. Jazz ist gut. Und Jazz-Standards sind alt und deshalb Public Domain. Da kriegt man also keine Abmahnung von der GEMA. Hätten wir also auch problemlos einspielen können, haben wir nicht gemacht, weil wir hatten ja schon die Akkordeon-Version von Mike Oldfields Song Moonlight Shadow. Beenden wir diesen Deep Dive mit einem Zitat von Hideki Kibi. Magic is an indispensable force for the universe. Focus your mind by believing only intuition, not being trapped by the past and experience. A piece of such small hope in your heart turns into a reality that shines the eternal future. Dem kann man doch nur zustimmen.
Dankeschön, Daniel.
Wunderschön. Dankeschön, Daniel. In Sanremo sind es übrigens gerade 5 Grad. Ich habe nochmal nachgeschaut. Summertime ist tatsächlich ein Song von den Busters.
Hast du auch ein Cover oder was? Die haben doch auch den Jazz dann, den George Gershwin gecovert.
Nein, den haben sie nicht gecovert. Das ist einfach ein
witziger Zufall. Aber Sommertid von Sabine Karg ist ein Cover. Das habe ich rausgehört.
Ich finde es ein bisschen frivol, wie du Karg aussprichst, ehrlich gesagt.
Wie spricht man das denn aus? Kack?
So wie du Sibone Karg sagst.
Sabine.
So Simone. Habe ich Simone gesagt? Simone Karg. Für sie immer noch halt, Frau Karg.
Mir ging es um Karg. Weil so wie du Karg aussprichst, das, Karg heißt Kirche.
Karg heißt Kirche?
Auf Plattdeutsch.
Ich habe sie doch bei dem Deep Dive, habe ich sie doch auch Karg ausgesprochen.
Da hast du dich nicht beschwert.
Aber das Karg, so wie Daniel, du hast Karg gesagt, aber Daniel hat das so leicht ins norddeutsche Karg verzogen und so würde ich auf Plattdeutsch tatsächlich Kirche sagen. Wobei man ja auch in anderen, also hier sagt man glaube ich in Berlin eher Kirche.
Kirche.
Auf hannoveranischem Hochdeutsch sagt man Kirche.
Kirche.
Aber ich würde Kirche sagen.
Sagt ihr Käse oder Käse?
Karg.
Ich würde ja Cash sagen.
Sabine Cash, das ist ihr Rap-Name.
Nee, für die Kirche.
Schwester Cash.
Seven Cash. Ich bin froh, dass ich diese Episode nicht schneide.
Ach, das wird wundervoll.
Aber genug abgeschwiffen, abgeschwuft, abgeschwuft. Abgeschwuft, wird gut zur Musik passen. Wir sind genug abgeschwuft jetzt. Mhm. Und da wir jetzt mit diesem schönen Zitat von Hideyoshi Kiwi beendet haben auch, können wir vielleicht uns mal wieder zurück in die von der magischen Realität der Straßenmusiker in Italien zur harten finanziellen Realität der Menschen in Darmstadt holen, und zwar mit der nächsten Kategorie einfach direkt.
Das Zitat der Folge.
Das Zitat der Folge kommt von kurz und knapp von Vera, vorgetragen von mir. Ist jetzt quasi eine Coverversion. Vera sagt
die
nämlich,
Rechte?
Hoffentlich ist Vera nicht bei der GEMA.
Scheiße, jetzt verklagen Sie. Wie heißt der Autor von den Dromus nochmal?
Der ist tot.
Das ist ein Halleluja. Komischer Name.
Die Fahrradfahrerin.
Oder der Radioladenräuber oder ich weiß nicht, wer der Sigi. Also es sind schon viele Tote jetzt, wenn man drüber nachdenkt. Egal.
Haben wir Robert Stromberger vielleicht an der Landstraße überfahren?
Das Zitat der Folge von Vera in einer Coverversion durch mich ist: Die Magd der Kinder hat einen anderen Wert. Ist es so?
Ja, die Magd der Kinder hat einen anderen Wert.
Die Magd der Kinder hat einen anderen Wert.
Wie meint sie denn das, Daniel? Das musst du mir jetzt mal erklären. Was ist das denn für ein komisches Zitat? Das muss doch auch irgendeinen Hintergrund haben.
Ich habe das gehört, dass sie das sagt. Dann habe ich nochmal zurückgespult, um zu gucken, habe ich es richtig verstanden. Ich war mir dann immer noch nicht sicher, weil sie es so ein bisschen wegnuschelt. Aber ich bin mir sicher, inzwischen, das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Und das ist die Frage, die ich eigentlich, weshalb ich das Zitat der Folge finde. Das ist ein Zitat, das viel aussagt. Aber ich weiß nicht was. Und deshalb wollte ich das mal in die Runde werfen, was ihr glaubt, was das bedeutet. Und ich lege mal meine Interpretation vor, weil ich finde es immer frech, wenn man fragt, interpretiert mal, ja, ohne selber ein Angebot zu machen. Mhm. Mein Angebot wäre, und das ist super wischiwaschi, dass verschiedene Generationen ein unterschiedliches Gefühl zu Geld haben. Und das ist dann immer noch ein sehr unpräzises Zitat, aber ich entnehme euren Reaktionen, dass ihr das auch noch nie gehört habt. Weil sie verwendet es ja so, als wäre es so ein Sprichwort, das man einfach kennt.
Wir haben das auch zurückgespult, ne? Weil ich das
alles,
nicht,
was dir dazu einfällt,
weil ich das nicht so richtig verstanden habe, die Marke.
Es war schon
Kinder
nicht so gut einfach zu verstehen, Wert. Weshalb es sich auch nicht so gut für einen Einspieler eignet.
Ich finde es auch bei Google nicht, wenn ich das suche, ne?
Dass die Markt, ich sag immer die Markt, dass die Mark einen anderen Wert
genau,
hat.
Genau, da finde ich nur, diese D-Mark und Euro-Münzen sind ein Vermögen wert. Oh, vielleicht habe ich davon eine. Mal draufklicken.
Ich finde, Vera darf durchaus ihre eigenen Sprichwörter erfinden. Also ich finde das gut, auch seine eigenen Sprichwörter zu erfinden. Und ich würde dir in deinen ersten groben Interpretationsversuchen durchaus zustimmen.
Okay. Wir können jetzt zur nächsten Woche, würde ich jetzt sagen, wenn keiner dazu was zu sagen hat, lassen wir das einfach mal sacken. Und dann würde ich sagen, macht einfach mal jeder als Hausaufgabe 400 Wörter zum Thema die Bedeutung von die Magd der Kinder hat einen anderen Wert. Und dann lesen wir die Aufsätze mal vor nächste Woche.
In die Kommentarspalte bitte.
Klingt vernünftig.
ich habe das nicht mehr ganz vor Augen, was die Sätze davor und danach waren, aber ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass ich mit Veras Performance nicht so ganz zufrieden bin in dieser Episode und das auch sehr übergriffig fand, wie sie da mit Marion gesprochen hat die ganze Zeit. Und irgendwie habe ich das auch so, deshalb hat das bei mir den gleichen Widerhall sozusagen gefunden. Mhm. Irgendwie ist das so, ah ja, du bist einfach irgendwie bescheuert und gibst halt Geld, willst du Geld für Scheiße ausgeben, obwohl deine Vorfahren dir doch den Weg aufgezeigt haben, wo du dich wie in den Ruin zu treiben hast.
Wer Vera nicht in den Ruin treiben möchte, ist ihr Steuerberater, der, wie ich finde, eine sehr merkwürdige Rolle einnimmt. Habt ihr das verstanden, weshalb der plötzlich sowohl dafür verantwortlich ist, das Erbe mit Chris zu klären, als auch vermeintliche Angebote für die alte Mühle entgegennimmt? Er wurde uns doch als Steuerberater vorgestellt, ne? Das ist jetzt nicht der
und als Anwalt.
Ach, Anwalt auch.
Ja, okay. Er ist doch, genau, und er kümmert sich um diese ganze Erbangelegenheit mit Chris. Da setzt er ja auch Briefe auf, Schreiben offensichtlich, Anwaltsschreiben werden aufgesetzt.
Ja.
Und ich glaube, im Zuge seiner Mandatswahrnehmung versucht er jetzt ein bisschen, sie zu beraten, was sie denn finanziell am klügsten tun könne. Es steht natürlich im Raum noch eine Interessensverquickung mit Herrn Berning, den er ja auch zu kennen scheint, aber so richtig aufgeklärt wird das nicht. Also wohlwollend könnte man sagen, er nimmt sich seiner Mandantin an.
Okay, dann hatte ich das irgendwie nicht so auf dem Schirm. Es ist also sozusagen der Berater des Strombusch Family Office.
Das wirkt für mich aber, hat das sofort auch wieder so ein bisschen so gewirkt, ja, ich muss ja mal hier so ein bisschen der Frau jetzt mal sagen, dass sie totalen Schwachsinn da macht und dass sie mal lieber nicht das machen sollte, was sie sich jetzt irgendwie vorgenommen hat und das ist total blödsinnig und sie soll mal lieber verkaufen. Also irgendwie hat der sich meines Erachtens zu doll da so reingedrängelt irgendwie mit seiner Meinung.
Ist auch keine gute Beratungsleistung für einen Rechtsanwalt. Also ich finde, Anwälte sind eigentlich dazu da, Alternativen aufzuzeigen, Handlungsalternativen oder vielleicht sogar mehrere Varianten aufzuzeigen, die man gehen könnte, Vor- und Nachteile darzustellen. Und dann muss am Ende die Mandantschaft entscheiden, was sie möchte. Aber nicht, pass mal auf, so machst du es jetzt, das ist der einzig richtige Weg. Das kann es eigentlich nur in Ausnahmefällen geben und nicht in so einer recht komplexen Situation wie dieser hier.
Zumindest hat er eine Faustregel für Vera.
Also auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache. Ich möchte Ihnen eine alte Faustregel der Kaufleute zitieren. Man wirft nicht gutes Geld schlechtem nach. Bei einem eventuellen Verkauf zu einem späteren Zeitpunkt wird sich diese Investition nicht auszahlen.
Und da muss man sagen, das weiß jeder Pokerspieler. Das ist komplett richtig.
Ist das eine Variante der Sunk-Cost-Fallacy? Also, dass du der Logik verfallen kannst, wenn du schon so viel Geld in ein Geldgrab geschüttet hast, dass du einfach aufhören musst?
Genau, wie beim Poker. Du hast irgendwie so eine mittelmäßige Hand, ja, im Texas Hold'em und dann zockst du und dann siehst du irgendwie den Flop da vor dir liegen und denkst so, naja, aber es könnte ja noch was werden mit der einen richtigen Karte. Und dann kommt der Turn und dann bist du schon so tief drin, dann zockst du die ganze Scheiße bis zu Ende, obwohl eigentlich völlig klar war, dass du Kohle verlierst bei der ganzen Nummer, ja.
Stattdessen sollte Vera lieber den Ratschlag befolgen und immer abwechselnd auf Schwarz und Rot setzen, weil dann ist die Chance höher, dass sie am Ende was gewinnt.
Keine Anlagetipps.
Keine Anlagetipps braucht auch Herr Berning, denn der weiß, glaube ich, selbst ganz gut, wie er mit seinem Geld umzugehen hat und wo er was investieren sollte. Der wurde uns jetzt ja schon in den letzten Episoden ein paar Mal vorgestellt, ne? Der hatte irgendwas, war so ein bisschen shady mit, ich will diese alte Mühle haben, will da irgendwie einen Fuß in der Tür haben. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig herausgefunden, selbst am Ende der Episode, was genau ihn daran interessiert. Findet er einfach, dass das Objekt einfach richtig Potenzial hat? Findet er, dass damit könnte man was draus machen? Und dass diese Tatsache, dass da gerade so ein Antiquitätenladen drin ist, das findet er zu schade und er würde das gerne selbst übernehmen und damit richtig viel Kohle verdienen? Oder was genau ist sein Ziel?
Ich glaube, er sieht, dass es relativ gut renoviert ist und er sieht, dass er es super billig haben kann. Wenn das so funktioniert, wie er sich das gedacht hat, nämlich, dass dieser Bierliefervertrag besteht und zustande gekommen ist und dass er da eben dann drin ist in der Sache und dass potenzielle Käufer natürlich dann auch an ihm hängen sozusagen und die können dann nicht ohne ihn, weil den Bierliefervertrag, den gibt's ja und deshalb könnte er quasi sozusagen fast den Verkaufspreis diktieren Und dann kann er sich das selber unter den Nagel reißen. So habe ich das jetzt verstanden.
Genau, das ist eine Strategie von ihm. Das hat er ja, wie wir dann später auch bei Ludwig merken, das hat er ja schon öfter angewandt. Was macht er? Er macht solche Darlehensverträge dann mit Bierlieferverträgen in Kombination. Und wenn die nicht aufgehen, dann kann er halt billig shoppen. Entweder die Leute zwingen zum Verkaufen, möglicherweise das selber günstig übernehmen oder aber durch andere Winkelzüge vielleicht sogar direkt, wir wissen ja nicht, wie die Verträge aussehen, vielleicht sogar direkt irgendwie da in das Vermögen vollstrecken oder so und das halt versteigern lassen, keine Ahnung, sich daraus, wie die Kohle rausziehen, was auch immer. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich für ihn ein toller Vermögenswert, den er sieht und eigentlich nur gewinnen kann. Entweder kriegt er halt die ganze Kohle wieder rein, über die 20 Jahre, die da die Leute geknechtet werden in diesen Lieferverträgen, oder aber nicht. Und dann kriegt er die Kohle auch wieder rein, weil dann besorgt er sich halt irgendwie zumindest teilweise einen Erlös aus einem Grundstück, wenn er es nicht sich sogar ganz aneignet. Und so scheint er sein Vermögen aufgebaut zu haben. Denn wie wir durch Ludwig später noch lernen, ist es ja auch so, dass er eigentlich gar kein Brauer ist, sondern auch nur durch irgendwelche komischen Deals, so stellt er es zumindest da, zum Brauer geworden ist. Ne?
Ja, ich glaube, das sind so Geschäfte, die ineinander gehen einfach, die sich irgendwie ganz gut zusammenfügen. Also nochmal ganz kurz, weshalb ich da verwirrt war, es wirkt auch in den Gesprächen mit seiner Frau nicht so, als wäre er von dieser Immobilie so komplett überzeugt. Also ich habe nicht so ganz herausgefunden, ob er dieser Immobilie jetzt wirklich zutraut, eine langfristig gute Investition zu sein. Weil in dem, was er mit diesem Bierliefervertrag erreichen will, ist ja vorgesehen, er schwatzt ja Marion auf, irgendwie mehr Stühle, mehr Bier abnehmen, ne, damit sie im Endeffekt selbst an dieser Unternehmung scheitert. Er möchte sie ja irgendwie da rausbekommen. Mhm. Und es war mir nicht so ganz klar, wie das jetzt alles genau zusammenhängt. Weil einerseits möchte er sie rausbekommen, andererseits möchte er ihren teuren Bierliefervertrag kaufen, andererseits sagt er irgendwie, okay, wenn sie dann raus ist, habe ich durch den Vertrag trotzdem Fuß in der Tür, wie auch immer genau das dann funktioniert.
Wieso möchte er sie rausbekommen?
Er schlägt eher absichtlich vor, mehr Stühle zur Verfügung zu stellen. Also sagt er, da ist locker Platz für 100 Stühle.
Ja, damit und er alle mehr anderen Bier in den Vertrag reinschreiben kann.
Ja, und sie dann scheitert. Und wenn sie dann scheitert, dann kann er daraus Kapital schlagen.
Genau, aber wie ist er ihm wurscht, ob er jetzt scheitert und dann irgendwie aus einem nötigen Verkauf das Kapital schlägt oder ob sie nicht scheitert und er halt durch den Bierliefervertrag Geld reinbekommt. Ja. Und es ist natürlich schöner, wenn es mehr Plätze sind. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt will, dass
sie
scheitert.
Schon so. Er schwatzt sie doch auch er stellt ja diesen Innenarchitekten, den bezahlt er ja. Der geht ja auf seine Rechnung, ganz offensichtlich. Und er schwatzt ihr ja auch noch richtig viel teuren Quatsch auf.
Also am Ende habe ich das so verstanden, dass er zu dem Zeitpunkt, wo Ludwig ihn zur Rede stellt, dass er noch keinen einzigen Cent bzw. keinen Pfennig investiert hat, sondern das nur versprochen hat. Er hat am Ende nichts dafür bezahlt. Er hat es nur versprochen.
Nee, er hat den Innenarchitekten beauftragt. Also der wird schon so oder so bezahlt werden müssen irgendwie. Also das ist es aber, ne? Der Typ ist halt Kapitalist und das geht ihm auch gar nicht, glaube ich, so sehr darum, deine Frage nochmal zu beantworten, Kai. Ob das jetzt ein tolles Gebäude, Grundstück, keine Ahnung was ist, das geht halt ums Raffen, zusammenraffen von noch mehr. Ganz egal, ob das jetzt geil ist, halb geil oder irgendwie nur oder super geil, keine Ahnung, er will es einfach nur haben und dann möglicherweise noch zu mehr Geld machen.
Okay, dann fand ich es vielleicht persönlich einfach nur ein bisschen zu unentschlossen dargestellt. Also man hätte ja durchaus erzählen können, dass er diesen einen Masterplan hat und den auch mal konkret zum Beispiel seiner Frau erzählt mit, ja, dann scheitert sie daran und dann bekomme ich die da raus. Also ja, man hätte es irgendwie, glaube ich, ein bisschen stringenter erzählen können, habe ich den Eindruck.
Ich fand's gut. Ich fand's gut, so wie es erzählt wurde, weil es einfach klar macht, dass er in jedem Fall gewinnt. Er kann gar nicht verlieren. Und das macht's auch irgendwie so evil. Und ich finde es auch so geil, dass sie eben, ob das Absicht war oder ob das bei ihm einfach so gewachsen ist, bei dem Schauspieler, weiß ich nicht. Aber die linke Augenbraue an der Ecke, die ist so hochgezogen. Wie der Teufel höchstpersönlich. Das sieht einfach richtig, also ich finde, das sieht einfach, ist richtig, richtig gutes Teufel-Casting an der Stelle. Find's super.
Und Kai, wieso sollte er das mit seiner Frau besprechen? Das wäre ja auch untypisch für die Serie, oder? Wenn Pläne vernünftig mit den Frauen besprochen würden?
Na, die einzigen Male, dass man ja seine Intention wirklich erzählt bekommen hat, waren die Gespräche mit seiner Frau. Deswegen hatte ich das gerade so im Kopf.
Das aber war ich, jetzt ich, auch eher so ein Scherz.
Gut, dann habe ich den Witz jetzt einfach zerstört von dir, das tut mir natürlich leid. Und wie genau verliert Herr Berning denn jetzt überhaupt? Das ist ja noch die große Frage, weil der hat ja so eine geheime Vergangenheit mit Ludwig, was wir bislang gar nicht wussten. Ludwig war in der Folge so ein bisschen merkwürdig, der ist immer so hin und her geschlichen, hat sich den Bierliefervertrag dann irgendwann aus dem Büro geklaut, wo man auch nicht so genau wusste, okay, möchte er jetzt einfach verhindern, dass Marion da einen Fehler begeht? Und tatsächlich, ja, wollte er. Um das jetzt nicht zu lang nachzuerzählen, stellt sich raus, Herr Berning ist daran schuld, dass Ludwigs Hotel verkauft werden musste.
Sein erstes,
genau.
Ich glaube, wir haben hier schon mal in diesem Podcast den Begriff Redconning benutzt. Das fand ich wirklich spannend, aber auch bemüht, weil ich habe es am Ende dann verstanden, ich habe die ganze Folge nicht verstanden, was passiert. Und am Ende habe ich gemerkt, oh, es ist egal. Was ich wissen muss als Zuschauer ist, Herr Berning ist ein Betrüger und Ludwig hat den Tag gerettet, weil er hat es nicht mal durch Detektivarbeit erkannt, sondern einfach gewusst, offscreen gewusst.
Und einfach also, sehr lange auch nicht erzählt.
Ja, vielleicht genau.
Vielleicht hat er Herrn Berning oder Herrn Merning auch nicht wiedererkannt auf Anhieb. Er musste erst überlegen, woher kenne ich den? Hat er mich vielleicht
doch
mal abgezockt?
Doch. Ja, klar. Ich finde, der hat genauso geguckt, als wüsste er ganz genau, wer das ist.
Das finde ich wirklich mal eine Stelle, da muss ich der Serie vorwerfen, dass das echt schlecht geschrieben ist, weil es war total uninteressant, total unklimaktisch fand ich das. Ich dachte ja die ganze Zeit irgendwie, Ludwig ist bescheuert. Was macht er jetzt? Jetzt klaut er den Vertrag aus der Schublade. Was macht er? Ich konnte nicht nachvollziehen, warum er handelt, wie er handelt. Und es hat nicht funktioniert.
Nicht mal den Kuss?
Da war er ja passiv.
Das Zwischenmenschliche, das macht Sinn. Das Geschäftliche.
Also, sehr lange still in sich hineingelächelt.
Was halt passiert ist, was dieser komische Storystrang hier macht. Ich glaube, was das hier ist. Eine Aufräumaktion aus Staffel 1, 2. Es wird so aufgeräumt, Ludwig ist jetzt irgendwie doch nicht selbst verschuldet irgendwie in die totale Pleite, sondern irgendwie wurde er verarscht, ja, vom Herrn Berning. Kann man sich jetzt irgendwie einreden, dass Ludwig ein Guter ist. Und irgendwie ist jetzt auch, sind aber auch alle Wogen rund um diese Eröffnung von diesem Lokal geklärt finanziell. Und die Drombuschs stehen als Ganzes als Gewinner da. Aber ja, da hätte man mehr draus machen können. So eine richtig schöne kleine Detektivgeschichte, ja. Ludwig recherchiert ihm vielleicht nach und findet das dann irgendwie raus. Aber naja, gut. Was will ich meckern? Genau, ja, genau. Wie Evita sagt. Ihre Worte.
Das Ende des Herrn Berning. Wollen wir da nochmal ganz kurz zu kommen vielleicht?
Aber diesen Besitz hier, den verleiben Sie sich nicht ein. Hier kriegen Sie keinen Fuß in die Tür. Sonst schmeiß ich Sie mitsamt Ihrer schäbigen Gesinnung vom Hof, dass Sie keine Lust verspüren, jemals hier wieder aufzutauchen.
Dem geht ja fast die Luft weg, ne?
Ja, und ich habe das bezeichnet als Wrestling-Promo, weil eigentlich der Ausschnitt geht viel länger. Und er dreht sich richtig in so eine geile Wutspirale rein, die dann ja dazu führt, dass Berning rausgeht. Ich finde, es gibt wieder einige ungeklärte Fragen, auch wenn es ja sehr gut ausgeht mit dem, wir haben irgendwie, weiß nicht, 3000 Mark Umsatz gemacht und so ein
3297 Mark und 55 Pfennige.
Umsatz gemacht, genau, die Zahl hatte ich auch noch so im Kopf. Das geht ja alles gut, aber so ein paar offene Fragen sind noch, wer liefert denn jetzt in Zukunft das Bier? Die haben ja auch schon offenbar Gläser, wo, glaube ich, Berning Boy drauf stand oder so, also irgendwas mit einem B, konnte man erkennen.
Ich verstehe nicht ständig Berning Boy.
Ich verstehe auch Berning Boy, das beruhigt mich auch.
So ein paar Fragen bleiben offen, aber so richtig so ein geiler Cliffhanger-Druck wie nach der Episode 14, den verspüre ich jetzt nicht.
Ja, stimmt. Es gab den einen Reveal. Und jetzt stellt sich halt die Frage, okay, wie finanzieren die das jetzt weiter? Wenn sie erfolgreich sind, dann ist das hoffentlich irgendwie zu bewerkstelligen. Aber man kann jetzt gespannt sein, was die nächste große Intrige ist, die sich da anbahnen könnte.
Ist die Frage, ist jetzt, ist noch genug Geld da, dass sie jetzt noch, also können die noch selber Gläser bei der Metro kaufen oder müssen die andere Sache machen? Finden sie eine andere Brauerei? Aber das sind eher so Kleinigkeiten, ne? Weil das Ding ist jetzt ja irgendwie da, es läuft ja so halbwegs. Ich finde, ein bisschen hätte man das Ganze schon irgendwie ziehen können. Das war mir jetzt zu abrupt und zu dolle und zu schnell. Also entweder hätte man diesen Rauswurf ein bisschen früher in der Folge inszenieren müssen und schon anteasern können, dass Herr Berning sich jetzt auch wehren wird, mit seinem Anwalt vielleicht, der wiederum auch der Anwalt von Vera ist, aber nicht der Anwalt von Marion. Und es gibt wieder so eine völlig verwirrte Drombusch-Aktion bei einem Anwalt, der auf einmal zwei Leute vertritt und dann sagt, das darf ich eigentlich gar nicht oder keine Ahnung, was für ein Quatsch. Oder man macht es zum Ende hin teasert man das zumindest irgendwie an, dass er sich ja jetzt mit dem Falschen angelegt hat und dann kommt da irgendwie, weiß nicht, kommt die Mofa-Gang mit irgendwelchen Ketten und zerstört das Restaurant oder ich weiß es auch nicht so richtig. Aber ihr wisst, was ich meine? Ich finde das einfach unpassend gelegt.
Ich fand jedoch, dass die grundsätzliche Eröffnung des Lokals eigentlich mein Highlight in dieser Episode war. Es ist ein sehr schönes Szenenbild, oder? Also es ist alles voll, alle Außenplätze sind belegt. Mhm. Tommy kellnert mit Ludwig gemeinsam, fand ich auch lustig.
Drombusch-Wimmelbild, total. Frau Werberhoff saß auch rum. Ja.
Was?
Ja,
klar.
Die habe ich gar nicht gesehen.
Doch. Herr Berning hat sie gesehen.
Wie ist sie denn mit ihrem Bein da hingekommen? Und war Hund auch da?
Nein.
Aber zur Anreise der anderen Gäste habe ich mich dann auch gefragt, das ist doch so ein kurzer Zulaufweg zu dieser Mühle. Und drinnen standen keine Autos. Wo bitte haben diese 100 Leute, die da waren, geparkt? Wie sind die da bitte schon hingekommen? Mit dem Reisebus?
Ja, das ist eine gute Frage, Kai, wie die da hinkommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und an der Stelle muss man auch leider sagen, wird diese Serie dann endgültig unrealistisch.
Enttäuschend. Ich habe jetzt bereits gesagt, welche Szene für mich gewonnen hat, aber welche Person, das müssen wir, glaube ich, noch klären.
Gewinnerin der Folge.
Marion, oder?
Ja.
Also sie konnte sich endlich ihren Wunsch erfüllen, zum weiß nicht wievielten Mal ein Lokal zu besitzen.
Diesmal ist erstmal eins wirklich besitzen, oder? War sie nicht letztes Mal nur Pächterin?
Ja, sie hat es ja anteilig besessen von der Frau in Hamburg. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß.
Okay.
Aber sie, sie besitzt jetzt endlich ihr wirklich eigenes Lokal in der eigenen Immobilie sozusagen, die ihrer Familie gehört. Und es läuft erstmal sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich. 3.297 Mark und 55 Pfennig am Eröffnungsabend eingenommen als Umsatz. Ich habe nicht im Ansatz ein Gespür dafür, ob das viel oder wenig ist. In D-Mark, Inflation, dies, das. Was sie für Kosten haben, yada. Alles, was ich über Restaurant-Budgetierung weiß, ist, was ich bei Frank Rosin gelernt habe. Mhm. Und zwar irgendwie, was war das? Kosten mal 3,5 oder so.
Kommt drauf an, wo du bist.
Speisenkarte, nicht Speisekarte.
Ein regionaler Faktor.
Also ich würde auch Marion zustimmen einfach. Es war eine Banger-Night, alle hatten Bock. Peter hat sich richtig abgeschossen, der hat mal so richtig, richtig viel sich gegönnt, Whisky. Ich hoffe, er hat auch gezahlt. Ich hoffe, das war nicht so ein Familien-aufs-Haus-Ding, weil dann muss man wieder, glaube ich, ordentlich nochmal 3 Flaschen abziehen. Aber sonst Marion, ja.
Aber er hat da immerhin geschlafen, ne? Er musste jetzt nicht mehr Auto fahren, das war schon mal gut.
Ich habe, als er aufgestanden ist, kurz gedacht, no way, Peter.
Ich bin nicht für Marion. Es stimmt so ein bisschen, was sie sagt, ist natürlich nicht falsch. Aber sie hat sich halt von Vera auch überreden lassen. So ganz alleine getroffen hat sie diese Entscheidung nicht. Denn als sie mit Vera zu Beginn, ihr erinnert euch, gesprochen hat, war sie ja noch komplett dagegen. Gesagt, ach Muttern, das ist ja irgendwie komplett bescheuert. Und sie war so wieder so bei sich und sie war wieder Marion und hatte den totalen Durchblick. Und dann, wenn sie angefangen hat, mit anderen drüber zu sprechen, hat sie immer mehr Veras Meinung übernommen letztlich. Vielleicht kann man sagen, positiv ausgedrückt, das war ein Reflexionsprozess von ihr. Ich würde aber sagen, sie hat sich irgendwie ein bisschen einlullen lassen von ihrer Mutti. Und deshalb finde ich eigentlich, ist sie keine richtige Siegerin.
Unterschreibe ich genauso.
Ich würde, sehr gut. Jetzt, wir kommen, wollen wir uns kurz die Hand geben. Dankeschön. Ich würde sagen, Tommy. Tommy kommt an und es läuft. Er überredet Omi, Mensch, du kennst dich ja auch aus mit Musik und so und kommst da aus musikalisch. Dein Mann war irgendwie Vorsänger bei den Ultras vom SV Darmstadt und du selber hast auch Klavierunterricht gegeben. Und ich möchte jetzt auch Musik lernen und Omi hilft dabei. Aber auch mit dem Versprechen, naja, da muss ich mich mehr um die Schule kümmern. Er kriegt irgendwie, muss man sagen, sein Leben so ein bisschen in den Griff und gibt dem auch so eine Richtung, ja, und nicht von außen gesteuert, du musst die Schule abschließen, sondern er hat auf einmal so ein eigenes Ziel, für das er kämpfen will und scheint das auch irgendwie auf die Reihe zu kriegen, hat so ein Interesse gewonnen und ist eben nicht mehr, keine Ahnung, mit Pitt auf dem Weg ins Internat oder muss wieder irgendeinem anderen Kind die Rate bezahlen fürs BMX. Ich finde, Tommy ist so ein bisschen unterm Radar, aber auf jeden Fall hat er hier gewonnen für mich.
Kann ich durchaus nachvollziehen, aber Tommys Geschichte diesbezüglich ist noch nicht fertig. Also ich weiß nicht, ob das mit der Mutti vernünftig durchgequatscht ist. Ich werf dann noch jemand anders in den Ring und zwar den Ludwig. Der hat nämlich vorerst...
Pussy bekommen.
Nein. Der Ludwig hat durch seine Aktion vorerst die Zukunft der Mühle gesichert. Sonst wäre sie früher oder später weg gewesen. Sind wir mal ehrlich. Und außerdem hat er einen Kuss abgestaubt.
Also Tommy, weiß ich nicht. Zwei Punkte, die für mich gegen Tommy sprechen, ist zum einen, dass er jetzt halt sich in der Schule anstrengen muss.
Ist ja, will er aber.
Ist ja,
er will's doch.
Ja, ja, er will's ja. Wollte aber schon aber mal, oder?
Wer will das schon, ne, wirklich in dem Alter? Und der zweite Punkt, er wird von seiner Oma ständig entmutigt. Sie sagt ständig, ob der das schafft und beruflich ja bestimmt eh nicht, ob das was wird.
Ist zu alt.
Genau, ist ja zu alt. Was für eine scheiß Aktion von Margarete. Der arme Tommy ist doch nicht der Gewinner.
Können wir uns auf was einigen? Das ist die große Frage natürlich, ne?
Also wir hätten grundsätzlich eine relative Mehrheit aktuell, oder? Für
zwei Stimmen für Marion.
Zwei Stimmen für Marion, zwei Stimmen für Tommy. Wie sagst?
Moment. Ludwig.
Nein.
Ich bin Tommy. Ich hatte Ludwig gesagt.
Du bist für Ludwig?
Evita, sag doch auch mal was.
Aber wenn du jetzt für Tommy bist, dann kann Evita entscheiden.
Nee, wenn ich für Tommy sein soll, bin ich eher für Marion.
Nee, wir machen es jetzt so. Dann machen wir es so. Dann hat Marion gewonnen.
Ja, Marion hat gewonnen.
Und damit ist der Verlierer der Folge Renke.
Warum wird denn jetzt geklatscht?
Renke ist der Verlierer
der Folge. Wird doch gar nicht mehr geschnitten jetzt.
Das war Applaus.
Verlierer in der Folge.
Herr Berning, oder?
Nee, nicht Herr Berning.
Herr Berning ist zu weit weg von der Kernfamilie, würde ich sagen. Als das.
Was? Aber der kann doch trotzdem verlieren.
Ja.
Also, bist du später in der Folge mit?
Ich Kein. Finde, okay. Formattechnisch hätte Herr Berning schon verlieren können. Ich hätte ihn jetzt nicht ausgeschlossen. Aber ganz eindeutig Chris.
Oh ja, klar. Wir haben gar nicht richtig darüber gesprochen, dass er am Ende.
Chris hat mittlerweile Ärger mit zwei Familien. Ja. Der hat sich einfach mit allen Personen in dieser Serie angelegt. Ja, und niemand ist wirklich gut auf ihn zu sprechen. Doch. Auch wenn man sagen könnte, gut, gegen Ende schläft er da wieder. Ja, aber genau. In der Folge würde ich ihn schon als den Verlierer kennzeichnen.
Oh nee, ich finde, er gibt am Ende was auf, um.
Ja, Tina gibt er auf.
Ja, um wieder was richtig.
Und sein Kind.
Aus richtigen Gründen, aus teilweise richtigen Gründen. Und er gibt das auch auf, um wieder was gut zu machen. Also so ganz komplett auf dem falschen Weg ist er nicht. Ja, es bleibt nach wie vor so ein Tweener, würde man im Wrestling sagen. Man weiß nicht so richtig, ob gut oder schlecht.
Wenn wir bei Chris und seinen Problemchen bleiben, dann müsste es eher Tina sein, die verloren hat. Weil sie hat potenziell den Vater ihres Kindes gerade verloren. Ja. Und sie steht auch nicht sonderlich rosig da mit ihrer Zukunft und den Eltern, die sie kritisieren. Und das ist ja eh alles doof. Und dann noch diese Wohnung und so.
Genau,
ja.
Weil vorher konnte sie, würde ich nämlich auch sagen, Tinas Verlierin, vorher konnte sie die Wohnung nicht bezahlen von dem schmalen Beamtensalär, das nach Hause gebracht wurde. Jetzt kann sie die Wohnung nicht bezahlen von gar keinem Salär, das nach Hause gebracht wird.
Schließ mich Tina an.
Das wäre halt Tina. Na gut. Jetzt haben wir gelernt, wer die Verliererin ist, aber was haben wir denn noch gelernt?
Was haben wir gelernt?
Ich habe gelernt, dass wenn es um Geld geht, sollte man einen Vertrag machen.
Ich habe gelernt, dass man Gefühle nicht diskutieren kann.
Ich habe gelernt, dass auch im Außenbereich von Darmstadt die Post in den 80er Jahren mit dem Fahrrad zugestellt wurde.
Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr lernen, wo das geht, auf unserer Webseite. Und die heißt drombus.ch. Das gebt ihr oben in die Zeile in eurem Webbrowser ein, wo sonst google.de steht. Wenn ihr sowas altmodisches wie Webseite nicht mehr benutzt, dann könnt ihr uns auch einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder bald nicht mehr Google Podcasts abonnieren. Folgt uns auf Social Media. Auch das könnt ihr machen. Wir sind jetzt auf Instagram, wo die coolen Kids in unserem Alter sind, nämlich unter @drombuschakten, und ihr findet uns auch auf Mastodon unter drombusch@podcast.social. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.
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 Nee, nein. Evita, du hast nicht echt vergessen, die Aufnahme zu starten, oder?